Ich muss offen und ehrlich zugeben, also ich war sehr vor den Kopf gestoßen, welche Schicksale so junge Kinder hier auch in Österreich, in Wien, ereilen. Also wenn man aus einem relativ normalen und gesunden Umfeld kommt, ist man da sehr blauäugig. Man muss sich jetzt vorstellen, man bekommt jetzt ein Kind. Was verbinden die meisten Menschen mit einem Kind? Strahlende große Augen, ein strahlendes Lächeln. Ja? Und dann bekommt man ein Kind, das tote Augen hat, das einen leeren Blick hat, das weit entfernt von irgendeinem Lachen ist.
Die Krisenmama über eine Liebe auf Zeit. Eine Sendung von Gerlinde Wallner.
Es ist kalt in der Donaustadt an diesem Nachmittag im Februar. Hier im 22. Wiener Gemeindebezirk reiht sich Wohnblock an Wohnblock. In einem davon lebt Cornelia Estella Haltrich.
Ja, hallo, hier ist Wallner Gerlinde. Danke.
Vierter Stock, beim Lift rechts nach hinten gehen, nochmal rechts abzweigen bis zur Tür Nummer 70. Sie steht schon offen.
Grüß Gott, grüß Gott.
So, Charlie. Hier wohnt die 49-jährige Mutter gemeinsam mit Tochter Isabella, sie ist 19. Sohn Philipp, 21, ist bereits ausgezogen. Und dann gibt es da noch die Katze Rubai, eine rothaarige Mieze mit langen Haaren, und den Beaver Yorkshire Terrier Charlie. Und Innocent, der Unschuldige. Erst der Grund, warum Frau Haltrich heute keine Krisenmama mehr ist.
Darf ich noch einen Kaffee oder Tee oder irgendwas?
Ja, gerne einen Kaffee.
Cornelia Estella Haltrich führt ins Wohnzimmer. An schönen, klaren Tagen sieht sie von hier aus bis zum Stephansdom, erzählt sie. Heute bleibt der Himmel weiß bedeckt. Einzig kleine Siedlungshäuser sind zu sehen, mit roten Schaukeln vom Haus und gefliesten Schildern mit eingravierten Familiennamen an den Türen. Auf dem weichen Wohnzimmersofa der Familie Haltrich liegt eine dicke, wiesengrüne Decke. Im offenen Kamin flackert Feuer. Auch wenn es kein echtes ist, die Wärme wirkt. Hier also finden Kinder Zuflucht vor einer Welt, die keine heile ist. Kinder wie Innocent.
Man muss damit rechnen, man bekommt jetzt ein kleines Wesen, sage ich jetzt mal, das Probleme, also einen Rucksack mit hat. Und die Kinder sind ja in einem Alter, sie können sich nicht wirklich ausdrücken noch. Selbst wenn man ein Kind mit 1,5, 2 Jahren bekommt, wo man von den eigenen Kindern weiß, sie können einen schon Sachen, Bedürfnisse mitteilen, diese Kinder können es in der Regel nicht. Die haben das nie gelernt, die sind entwicklungstechnisch so ziemlich alle hinten nach. Das heißt, da ist ein Kind, das hat nicht nur normale Bedürfnisse wie jedes andere Kind, sondern das hat ganz, ganz besondere Bedürfnisse aufgrund seiner traumatisierenden Situation, ist aber nicht in der Lage, es mitzuteilen. Was macht das Kind? Es schreit. Oder es ist aggressiv. Oder es ist zerstörerisch. Ja? Weil was soll das Kind sonst tun? Es muss auf sich aufmerksam machen. Es kann sich nur über solche Extremsachen aufmerksam machen.
Nerven aus Stahl und ein offenes Herz. Wer das hat, kann eines werden, sagt Cornelia Estella Haltrich, Krisenpflegemama. 5 Jahre lang, bis 2007, hat sie insgesamt 13 Kindern ein Zuhause gegeben, wenn das Zuhause der Kinder zu gefährlich geworden war, wegen Gewalt, Drogen, Missbrauch. Da bekam Haltrich einen Anruf der Sozialarbeiter und eine halbe Stunde später ein Kind, das einfach nicht mehr aufhören kann zu schreien.
Bei dem Anruf ist es im Großen und Ganzen wirklich üblich, dass einem gesagt wird, okay, wir haben jetzt da einen Buben mit zum Beispiel 8 Monaten. Ja, wie schaut's aus? zu dem Zeitpunkt wissen oft die Sozialarbeiter auch überhaupt nichts. Ja, also wissen oft nicht einmal ganz konkret, was ist wirklich vorgefallen. Ja. Und eine Aufgabe von mir ist einmal wirklich jetzt medizinische Abklärung. Also am besten sofort noch mit dem Kind zu einem Arzt zu gehen und dass ein medizinischer Status gemacht wird, der schriftlich festgehalten ist. Man muss generell damit rechnen, die erste Woche ist sehr schwierig und anstrengend. Ich sage, alle Fälle sind in der ersten Woche anstrengend, weil es dauert einfach einige Tage, bis man, egal wie spektakulär der Fall jetzt ist oder nicht, bis man ungefähr mitkriegt, auf was reagiert das Kind, was braucht das Kind. Die Kinder haben alle keinen Rhythmus in der Regel. Das braucht einfach seine Zeit, bis das Kind einigermaßen einen Rhythmus hat. Ja. Und da muss man sich wirklich eine Woche lang schon sehr, mindestens eine Woche, sehr intensiv mit diesem Kind auseinandersetzen. 24 Stunden am Tag. Ja, hat aber nebenbei natürlich auch noch andere Ansprüche, die man erfüllen muss. Ja. Also das heißt, man bewältigt einen 24-Stunden-Tag mit einem Pensum für 48. Und das sollte man vorzugsweise möglichst mit ruhigem Gemüt, ja, mit einem Lächeln auf den Lippen, weil die Kinder deine Emotion spüren. Ja. Und wenn ich jetzt hektisch bin, spüren die Kinder das und übernehmen das. Ja. Und da immer jetzt mit Ruhe zu reagieren, das erfordert stahlharte Nerven.
Krisenpflegeeltern gibt es derzeit in Wien. Sie betreuen Babys und Kleinkinder, die nicht älter als 3 Jahre sind. Und sie müssen vor allem eines können, wieder loslassen. Denn die Notfallmama ist eine Zwischenstation, bis die Behörden klären, was da eigentlich los ist in der Familie und eine Lösung finden.
Das kann sein, dass Meldungen vom Nachbarn kommen, das kann sein, dass Meldungen aus der Familie kommen, das können anonyme Meldungen sein, das können ganz verschiedene Zugänge sein, warum jetzt das Jugendamt quasi in der Situation ist, da ist Gefahrenverzug, wir müssen das Kind rausnehmen. Das ist aber zu einem Zeitpunkt, wo überhaupt noch keine Klärung da ist. Man weiß eigentlich noch nicht wirklich, was ist da wirklich los. Ja, nur trotzdem aus Sicherheit des Kindes muss man das Kind sofort rausnehmen. Jetzt muss das Kind untergebracht werden. Das war früher in Krisenheimen der Fall, ist auch heute noch gängig. Nur man ist irgendwann mal draufgekommen, es betrifft sehr oft auch Kinder zwischen 0 und 2 Jahren. Und für diese Kinder, so jungen Kinder, ist das eine Katastrophe. Das ist schon dramatisch, dass die jetzt aus der Familie gerissen werden, auch wenn es dort mehr schlecht als recht zugeht. Trotzdem ist es dramatisch, dass sie aus der Familie gerissen werden, jetzt in völlig fremde Umgebung kommen mit vielen, vielen anderen Menschen, wo die Betreuung einfach nicht gut genug ist, nicht weil die Leute, die dort arbeiten, schlecht sind, sondern weil einfach zu wenig Leute da sind. In einem Heim kann ich mich nicht 24 Stunden um ein Kind kümmern. Das würde aber ein Kind mit so jungen Jahren brauchen.
8 Wochen sind für die Krisenpflege offiziell vorgesehen. Cornelia Estella Haldrich betreut die Kinder meist länger, manche sogar bis zu 1 Jahr. Ihr jüngstes Krisenpflegekind war wenige Wochen alt, das älteste knapp 2 Jahre.
Aber das Durchschnittsalter, muss ich sagen, war so 1 Jahr alt, ungefähr 1,5 Jahre waren der Großteil der Kinder, die ich betreut habe. Ein Mädchen habe ich 7 Monate gehabt. Durchschnittszeit sind so 3 Monate ungefähr gewesen, so doch ein bisschen über die 8 Wochen hinaus.
Ihr allererstes Krisenpflegekind war ein nicht ganz 7 Monate alter Bub.
Ich glaube, es war beim ersten Mal tatsächlich so, dass ich mitten in irgendeiner Hausarbeit war, ja, also zu Hause, und mehr oder weniger jetzt von einem Moment auf den anderen alles liegen und stehen habe lassen. Ja, und es dann, also ich glaube, eine knappe Stunde später dann zur Kindsübergabe kam. Ja.
Als Als sie ihre Kinder Isabella und Philipp von der Schule abholt, hält sie ein kleines Kind im Arm.
Und ich kann mich erinnern, meine Kinder waren komplett aus dem Häuschen und haben sich irrsinnig gefreut. Ah, Mama, wunderbar und so. Also das war, so dumm es klingt, weil eigentlich steckt ja ein Schicksal dahinter, auch wenn es da nicht so spektakulär war, aber trotzdem steckt ein Schicksal dahinter. Da ist eine junge Mutter, die jetzt ihr Kind zumindest kurzzeitig weggeben musste. Da ist jetzt ein Kind, das plötzlich von null auf gleich von der Mutter ist. Ist trotzdem ein Schicksal. Ja? Aber trotzdem war diese erste Situation da eigentlich sehr, sehr positiv, sehr freudig, sehr positiv aufregend, sage ich jetzt einmal. Und es haben im Endeffekt alle gut reagiert. Ja? Und die eigentlich vorgeschriebene Zeit von 8 Wochen hat er, also das war wie im Bilderbuch, kann ich sagen, ja, hat er eingehalten. Dieses Kind kam auch zurück zur Mama. Es ging um eine überforderte Teenie-Mutter, ja, die ihre Probleme hatte, auch aus keinen einfachen Verhältnissen gekommen ist, aber letztendlich als Mutter willig war, nur schwer überfordert war, die man jetzt dann mit einer Mutter-Kind-Einbringung gut unterstützen konnte und wo ich das Kind einfach mit gutem Gewissen ab in die Hände zurück zur leiblichen Mutter, was ja das Wünschenswerte ist, geben konnte und ich da wirklich mit gutem Herzen und gutem Gewissen aus diesem Fall rausgehen konnte.
Einmal in der Woche treffen die Krisenpflegeeltern das betroffene Kind und die leiblichen Eltern zusammen.
Diese Seite ist ja ganz intensiv mit dabei, weil es ja eine Aufgabe von mir als Krisenpflegemutter ist, diesen Kontakt zwischen Kind und leiblichen Eltern zu beobachten, anzuschauen, abzuklären, zu halten und vielleicht auch zu festigen, wenn das Jugendamt sagt, okay, das Kind kommt wieder zurück zur leiblichen Familie. Manchmal sind Sozialarbeiter dabei, weil als Krisenpflegemutter habe ich bei jedem Fall eine Sozialarbeiterin vom Jugendamt für diesen Fall mir zugewiesen. Das heißt, ich arbeite unter Anführungszeichen im Team. Das heißt, wir beide sind für diesen Fall zuständig. Und manchmal ist die Sozialarbeiterin bei diesen Besuchskontakten dabei. Die finden aber immer im Amt, im geschützten Raum statt. In den meisten Fällen habe ich es alleine gemacht.
Nicht immer läuft der Kontakt mit den leiblichen Eltern reibungslos, erzählt Cornelia Estella Haltrich.
Man wird sehr oft mit Angriffen der Eltern konfrontiert. Das ist ein ganz normaler Prozess, dass die leiblichen Eltern einem beweisen wollen, sie sind die besseren Eltern. Ist im Prinzip vollkommen ad absurdum, ja? Weil ich bin weder jetzt die Eltern für dieses Kind, noch stelle ich irgendeine Konkurrenz dar, aber die leiblichen Eltern in ihrem eigenen schlechten Gewissen, das sie dann in der Regel doch haben, versuchen sich in Konkurrenz mit dir zu stellen. Ja? Und dann kommen immer wieder so Sachen vor, wie wenn man jetzt bei diesen Besuchskontakten ist, dass die leiblichen Eltern anfangen, irgendwas an dem Kind zu suchen. Da hat die Hose aber einen Fleck. Bei mir haben die Kinder nie einen Fleck gehabt oder die Nägel sind nicht gut geschnitten. Irgendetwas, ja, zu suchen, um jetzt quasi dir zu sagen, du machst das nicht richtig, ich mach's eigentlich richtig und eigentlich sollte das Kind bei mir sein. Ja. Und das muss man einfach lernen, das darf man nicht persönlich nehmen. Das ist ein Spiel, das ist ein Prozess, der gehört dazu. Das ist einfach nichts anderes als eine Kompensation der Eltern mit der eigenen Situation. Und dafür braucht es einfach auch stahlharte Nerven. Begonnen habe ich, muss ich kurz mal überlegen, das war 2002, habe ich begonnen mit der Krisenpflege. Ich war zu dem Zeitpunkt schon Mutter von zwei Kindern, die am Anfang Volksschule waren, Ende Kindergarten, Anfang Volksschule. Die Hauptzeit hat damals meiner Familie und meinen Kindern gegolten. Ich habe nur so im pädagogischen Bereich, also projektweise ein bisschen gearbeitet, also im Bereich des Legasthenie-Trainings und dergleichen. Und dann bin ich einfach zufällig über ein Werbeplakat gestolpert. Und das war auf der Straße ein ganz normales Werbeplakat, mit dem man für Krisenpflegemütter geworben hat. Also sie haben damals wieder Leute gesucht. Das ist nur meiner Meinung nach im Nachhinein gesehen aus dem Plakat überhaupt nicht hervorgegangen. Ja. Ich dachte eigentlich, dass es irgendwo in die Richtung jetzt Kinderbetreuung geht, jetzt in Richtung Kindergarten, Kindergruppen, Spielgruppen, irgendwie so in dieser Richtung. In dem Moment, wo man mir halt erklärt hat, worum es geht, ist mir das so wie ein Pfeil ins Herz geschossen, muss ich sagen. Und das hat mich ein paar Wochen nicht loslassen. Dann hat eigentlich ein Zufall dazu geführt, dass es weiterging. Mein Sohn hat damals Tennisstunden genommen und ich habe ihn wieder zur Tennisstunde gebracht und seine Tennislehrerin war plötzlich dort mit einem Säugling. Und ich war im ersten Moment recht verwirrt, weil ich mir gedacht habe, ich habe jetzt nicht mitgekriegt, dass sie schwanger war, ja, und habe sie irgendwie darauf angesprochen und dann hat sie mir erzählt, nein, das ist nicht mein Kind, ich bin ja Krisenpflegemutter, ja. Und dann habe ich mir gedacht, also das kann jetzt kein Zufall mehr sein. Ja? Und ich war, 10, 12 Mal schon dort mit meinem Sohn bei der Tennisstunde. Es ist nie ein Gespräch zustande gekommen. Man hat nie was mitbekommen. Und in dem Moment, wo das so Gerd in mir auf einmal trifft, diese Situation zusammen. Und dann habe ich auch mit ihr gesprochen. Und ich glaube, am selben Abend noch oder am nächsten Tag habe ich dann mit meiner Familie gesprochen, mit meinem Mann und mit meinen Kindern und habe gesagt, ja, also ich muss mit euch reden, ich habe von diesem Projekt gehört, so und so, habe ihnen das Ganze halt erklärt und habe gesagt, ich möchte da gerne was machen, ich möchte das gerne probieren, wie schaut's aus? Ja.
Familie Haltrich sitzt damals im Wohnzimmer ihrer Wohnung in der Donaustadt.
Ja, meine Kinder waren Feuer und Flamme. Ja, die waren vom ersten Moment an Feuer und Flamme. Und haben gesagt, ja, super, wollen wir. Und dann teile ich meine Spielsachen mit dem Kind und das und das. Und ich habe gesagt, ja, ich weiß nicht, ob das so möglich sein wird. Es können ja auch Kinder sein, die viel kleiner sind, die da noch gar nicht jetzt irgendwo diese Art von Kontakt mit euch aufnehmen können und so weiter. Aber die waren sofort Feuer und Flamme. Mein Mann hat jetzt nicht negativ oder ablehnend reagiert, aber jetzt nicht so Feuer und Flamme wie jetzt meine Kinder. In weiteren Gesprächen hat er aber letztendlich zugestimmt, hat gesagt, ja okay, schauen wir uns das an. Und ich habe das davor für mich so gesehen und im Nachhinein kann ich das noch mehr sagen. Das ist ein Familienprojekt und muss ein Familienprojekt sein. Und das Ganze macht überhaupt keinen Sinn, wenn irgendjemand aus der Familie ein Problem damit hat. Weil das spürt das Kind. Und dann bin ich dem Kind, das ich da aus dem Chaos hole, absolut keine Hilfe und keine Unterstützung, wenn ich es ins nächste Chaos hineinhole. Da ist meiner Meinung nach schon wichtig, dass da alle mitziehen. Ja? Und mein Mann hat letztendlich dann insofern mitgezogen, dass er gesagt hat, du musst dem Klaren sein, du musst das alleine stemmen. Ich kann dazu nichts beitragen, aber ich bin einverstanden.
Damit beginnt eine intensive Zeit der Vorbereitung auf das Krisenmama-Dasein mit Kursen und vielen Gesprächen von Psychologen, Sozialarbeitern bis hin zu ehemaligen Krisenkindern. Alle in der Familie wurden befragt. Cornelia Stella Haltrich und ihr Ehemann bekommen zudem einen ausführlichen Fragebogen.
Kann ich mir vorstellen, ein andersfarbiges Kind aufzunehmen? Kann ich mir vorstellen, ein Kind aufzunehmen von drogensüchtigen Eltern? Kann ich mir vorstellen, ein behindertes Kind aufzunehmen? Ein Kind, das HIV-positiv ist und, und? Also es wurden ganz klar die Eckpfeiler abgefragt, was quasi das Kind selbst betrifft, dass ich bereit bin zu betreuen. Es wurden persönliche Beziehungsfragen gestellt, was jetzt generell das Zusammenleben mit Familie betrifft. Es wurden verschiedenste Fragen gestellt, die einfach die Einstellung ja, zu zwischenmenschlichen Dingen betrifft, über eigene Kindheit, über Familie und so. Also ich gebe zu, wo mir dieses Projekt ins Herz geschossen ist und ich entschieden habe, ich mache das, bin ich überhaupt nicht auf die Frage für mich gestoßen, bin ich bereit, zum Beispiel ein HIV-positives Kind aufzunehmen. Das sind Dinge, über die man bekommt ja auch Zeit für diesen Fragebogen. Ja, es ist nicht so, dass sie ihn mir hinlegen, ich muss ihn ausfüllen und gleich abgeben, sondern man hat einige Wochen Zeit, weil sie wollen ja, dass man sich wirklich überlegt, was man da schreibt. Ja. Und das war mit Sicherheit eine Frage, die ich mir gut überlegen habe müssen. Ja, weil in dem Moment geht es ja nicht nur um mich, wie stehe ich dazu, sondern ich muss ja, vor allem weil ich Kinder zu dem Zeitpunkt hatte, die noch nicht erwachsen waren, ich musste für meine Kinder mitdenken. Also ich sage jetzt einmal so Dinge wie Hautfarbe, kultureller Hintergrund, misshandelte Kinder, Kinder von drogensüchtigen Eltern und dergleichen, das war für mich alles kein Problem. Ja. Das habe ich auch guten Gewissens für meine Kinder so entscheiden können, wo ich aber dann eine klare Grenze gezogen habe wegen meiner Kinder, das war Hepatitis C und HIV. Aus einem einfachen Grund, man muss da wirklich sehr genau gewisse Regeln im Umgang mit diesen Kindern einhalten, damit, und dann ist es überhaupt kein Problem. Also dann besteht keine Ansteckungsgefahr. Nur meine Kinder waren damals Ende Kindergarten, Anfang Volksschule. Die waren mir einfach zu jung, als dass ich die hundertprozentige Garantie für mich gehabt hätte. Die sind in der Lage, das immer einzuhalten oder ich bin immer hundertprozentig in der Lage zu kontrollieren, dass es eingehalten wird. Aber da waren sie mir einfach zu jung und das war eigentlich ein Punkt, wo ich gesagt habe, das geht nicht. Der zweite Punkt, der für mich war, dass ich gesagt habe, also ein hochgradig behindertes Kind geht auch nicht, weil das hätte einfach eine Zuwendung und einen Pflegeaufwand erfordert, den ich auch wieder parallel mit meinen doch noch jungen Kindern nicht stemmen hätte können.
Ein Jahr lang bereitet sie sich auf die Krisenpflege vor, bis das erste Kind kommt. Cornelia Stella-Haltrich taucht mit den Krisenkindern in neue Lebenswelten ein, Welten, die so ganz anders sind als ihre eigene. Sie wächst in der Donaustadt auf, zu einer Zeit, als der Bezirk noch weniger Straßen und mehr Felder hatte.
Jetzt ist das schon sehr an die Großstadt angeschlossen, aber in meiner Kindheit gab es hier sehr viele Felder, Gemüsebauern. Also ich bin so da schon mit leichten ländlichen Touch aufgewachsen, würde ich sagen. Ja. Ich bin behütet auf jeden Fall in dem Sinne aufgewachsen, dass da sehr drauf geschaut wurde. Also ich habe sehr lange auch gewisse Beschränkungen gehabt, wie lange ich weggehen darf und solche Sachen. Also in dieser Richtung bin ich auf jeden Fall sehr behütet aufgewachsen, in einfach einem normalen Umfeld. Ja. Mit Geschwistern, ich habe einen Bruder, der 2,5 Jahre älter ist. Also Gewalt in der Familie, Drogen, Missbrauch, sonstige Dinge dieser Art, das habe ich nicht gekannt. Also das hat in meinem Umfeld nicht stattgefunden. Ich muss gestehen, das war einer meiner schwierigsten Fälle.
Cornelia Stella-Haltrich erinnert sich daran, als sie ein kleines Mädchen in die Krisenpflege zugewiesen bekam.
Schwere Vernachlässigung, also ganz, ganz schwere Vernachlässigung. Das war 1,5. Ja. Und also glaubt man nicht, dass man jetzt ein so verwahrlostes Kind und vernachlässigtes Kind da bei uns zu Gesichter bekommt. Also das war ganz sehr, sehr extrem. Wunde Körperstellen. Ja. Also wenn jetzt da, also es ist erstens Windelalter, also wenn da keine Pflege da ist, aber auch vom Kopf überall raudig, ja, also wirklich, wie man sich normalerweise so einen raudigen Straßenhund vorstellt, so ungefähr kann man sich das vorstellen, ja.
Schwierig war vor allem auch der Umgang mit den leiblichen Eltern.
Weil man weiß, wer das verursacht hat, man weiß, wie das verursacht wurde. Da ist das natürlich schwer, nur ich habe dann relativ schnell einfach auch gelernt, wie soll man sagen, diese Verursacher sind in der Regel selber Opfer gewesen. Das ist zwar nicht jetzt ein 1-zu-1-Gesetz, aber so, doch sehr hochprozentig. Auch diese Menschen, wenn sie jetzt so sind, wie sie sind, sind nicht ohne Grund so geworden. Ja, das soll jetzt keine Entschuldigung sein, weil jetzt ein Kind zu misshandeln, zu verletzen, was auch immer, dafür gibt es keine Entschuldigung. Es soll eine Erklärung sein. Ja. Und wenn man sich diese Erklärungen irgendwo anschaut, dann hilft einem das in Umgang mit diesen Menschen. Ich habe halt irgendwo so in diesen Müttern und Vätern auch so ein bisschen dieses Versuch, dieses ehemals vernachlässigte, misshandelte, missbrauchte Kind zu sehen, ja, und dann wird das eigene Herz ein bisschen milder, ja, sage ich mal, ja, und das hilft mir dann in dem Umgang, weil das ist einfach wichtig für das Kind, ja, weil wenn ich jetzt mit Konfrontation auf diese Menschen zugehe, werden diese Menschen vor mir zumachen und mit Konfrontation zurückkommen und ich bin nicht in der Lage, irgendetwas abzuklären. Weil für mich war es ja einfach auch wichtig, gewisse Informationen zu bekommen, um einfach diesen Abklärungsprozess begleiten zu können. Ja.
Das eigene Herz mild stimmen und öffnen, das ist auch nötig im Umgang mit den Krisenkindern.
Das muss schon mehr sein, als ich finde Kinder ganz nett und lustig. Ja. Da muss schon wirklich eine tiefe und ehrliche Liebe zu Kindern da sein. Vielleicht setze ich da die Ansprüche jetzt sehr hoch, aber das ist jetzt mein persönlicher Anspruch an das gewesen, weil man wird doch mit sehr vielen Situationen konfrontiert, die nicht immer einfach sind. Ja. Und die lassen sich dann letztendlich nur übers Herz bewältigen. Da gibt es dann keine pragmatischen, fachlichen Werkzeuglösungen. Die kann man dann einfach nur über das Menschliche regeln und da gehört einfach, dass man eine Grundliebe zu Kindern hat dazu. Man braucht ein gesätteltes Umfeld, ganz wichtig. Und man muss sehr bei sich selber sein, würde ich sagen. Also ich muss schon sehr bei mir selber sein und damit meine ich, dass ich mich selbst, meine Grenzen und dergleichen einfach gut kenne, selber gut einschätzen und selber gut reflektieren kann.
Dazu gehören auch Fragen wie, wie nah lasse ich das Krisenpflegekind an mich heran? Ähnlich nah wie die eigenen leiblichen Kinder?
Gleich behandeln geht nicht, das wäre unrealistisch zu sagen, ja? Weil mein leibliches Kind nehme ich ganz anders wahr, kenne ich ganz anders, kann ganz anders reflektieren und dementsprechend auch anders handeln. Ja? Und das Thema Nähe ist sehr wichtig. Ja? Also das ist etwas, mit dem Thema Nähe habe ich mich, bevor ich begonnen habe, also quasi in dem Vorbereitungsprozess, sehr intensiv auseinandergesetzt, weil als Mutter mir Nähe zu meinen Kindern immer sehr wichtig war. Wo sie klein waren, natürlich ganz, ganz intensiv die körperliche Nähe. Jetzt, wo sie erwachsen sind, ist noch immer sehr viel Nähe zwischen meinen Kindern und mir. Das findet halt jetzt mehr auf der Kommunikationsebene statt. Und jetzt hat man aber da die Aufgabe, ein Kind zu begleiten, ein Stück von sich herzugeben, weil sonst funktioniert das nicht und trotzdem aber eine gewisse Nähe nicht zuzulassen, weil sonst dieser Abnabelungsprozess nicht funktioniert. Jetzt nicht nur für mich, sondern auch für das Kind. Und da habe ich mir sehr wohl dann Gedanken darüber gemacht, wie kann das ausschauen? Wo muss ich eine Grenze ziehen? Ja? Und ich habe für mich dann einfach beschlossen, dass gewisse Dinge, die ich mit meinen Kindern ganz normal waren, also Haut an Haut kuscheln, gemeinsam baden, einmal im Bett gemeinsam schlafen, solche Dinge, das war ein No-Go. Also das war, habe ich von Anfang an gesagt, also das geht nicht. Da muss ich eine Grenze ziehen, weil da entsteht so viel Intimität, ja, die einfach eine Nähe schafft, die es dann mir und dem Kind problematisch macht, wenn dann die Verabschiedung kommt. Ja. Nur der Punkt ist der, ich bin erwachsen, mir tut die Verabschiedung dann vielleicht weh, aber ich bin erwachsen, ich kann reflektieren, ich kann dann damit umgehen. Das Kind nicht. Das geht wieder mit einem Rucksack weg. Und es bringt nichts, ein Kind mit einem Rucksack zu übernehmen, ihm den Rucksack abzunehmen und ihm einen neuen umzuhängen. Ja. So eine Intimität wäre bei vielen Kindern natürlich sehr heilsam, ja, aber trotzdem in dieser Konstellation falsch. Das war für mich ganz klar, da habe ich eine Grenze gezogen. Bei allem anderen habe ich einfach mein Herz aufgemacht, die Kinder mit Herz übernommen und ja, also schon versucht ein Stück weg einfach ganz normal für diese kurze Zeit Mama zu sein, wenn man so will. Ja.
Durchschnittlich 3 Monate waren die Krisenkinder bei Cornelia Stella Haltrich. Es sind wenige Monate, die für die Kinder mitunter so viel bedeuten wie ein ganzes Jahr.
Da bekommt man Kinder, die sind zum Beispiel 1,5 Jahre alt und haben einen Entwicklungsstand wie ein Halbjähriger. Ja. Ich habe mehrfach 1,5-Jährige gehabt. Ja. Und das waren so in jeder Hinsicht typische Gitterbettkinder. Das heißt, die hat man einfach ins Gitterbett gelegt und damit war es gut. Ja. Stehen gerade irgendwie mit Anhalten von Gehen, keine Rede, teilweise stabiles Sitzen, sehr wackelig, Sprechen, weit entfernt, selbstständiges Essen, weit entfernt, also selbst wenn man dem Kind zum Beispiel eine Biskotte in die Hand gegeben hat, wusste es nicht einmal, was es damit tun muss. Bei jedem anderen Kind mit 1,5 Jahren ist es schon fast reflexartig, dass es die Biskotte zum Mund führt. Also wirklich ganz unten angesiedelt bei der Entwicklung. Ja. Wenn man dann sieht, wenn man sich jetzt wirklich um diese Kinder kümmert, den Kindern jetzt irgendwo das Herz gibt und die Aufmerksamkeit gibt, wie schnell sich diese Kinder erstens regenerieren. Ich habe fast alle Kinder entwicklungstechnisch am Stand abgegeben. Und das muss man sich mal überlegen. Die Kinder haben teilweise einen Entwicklungsrückstand von 1,5 Jahr bis Jahr. Das ist in diesem Alter wahnsinnig viel. Und haben dann 2-3 Monate später eine Entwicklung, die eigentlich altersadäquat ist.
Strahlende Augen und ein süßes Lächeln, das ist es meist, was Menschen mit kleinen Kindern verbinden.
Und dann bekommt man ein Kind, das tote Augen hat, das einen leeren Blick hat, das weit entfernt von irgendeinem Lachen ist, ja? Das oft tagelang nicht einen einzigen Laut von sich gibt, ja? Außer schreien. Also in diesem Zustand bekommt man ja meistens die Kinder. Ja? Und wenn dann nach 1 Woche, nach 2 Wochen ganz unterschiedlich, manchmal auch nach ein paar Tagen, erreicht hat, dass man da in den Augen wieder was sieht, ja? Dass da wieder ein Funkeln in den Augen ist, dass sowas wie ein Lächeln entsteht in dem Kind und man dann irgendwann auch wirklich die Kinder lachen und kudern hört, wie man so schön sagt. Mehr muss ich nicht dazu sagen. Also das ist irgendwo, denke ich mir, Lohn genug. Dafür tut man es irgendwo. Oft gefragt worden, so von manchen Zweiflern oder Kritikern dann in der Richtung, na, was glaube ich damit bewirken zu können, weil es gibt unendlich solche Fälle und naja, und was glaubst du jetzt, dass du das für das Kind nicht schlimmer machst, jetzt lernt das Kind für ein paar Wochen die heile Welt kennen und dann wird es wieder in das böse Leben zurückgestoßen. Also man wird auch mit solchen Aussagen konfrontiert, auch da ist es wichtig, dass man bei sich ist und weiß, was man tut und warum man es tut, sonst ist man permanent in einem Zweifeln drinnen, in einer Unsicherheit drinnen, die einem bei dem Beruf absolut nicht hilft. Ich habe für mich gesagt, ja, mir ist bewusst, ich kann nicht die ganze Welt retten. Ich kann nicht die Kinder auf der ganzen Welt retten. Ja, das liegt nicht in meiner Macht. Ich kann generell auch die Kinder, die ich hier betreue, nicht vor ihrem Leben und vor ihrem Schicksal retten. Aber ich habe die Macht, in diesen 8 Wochen, 3 Monaten, 4 Monaten, wie lang sie bei mir sind, ihnen etwas mitzugeben, was ihnen immer bleibt. Weil zum Beispiel diese Entwicklung, die ich ihnen mitgebe, wie unglaublich schnell die Kinder diese Entwicklung aufholen, dafür gibt es irgendwann mal eine Deadline. Es gibt irgendwann einmal einen Punkt, da sind die Kinder, wenn es bis dahin nicht stattgefunden hat, das weiß man wissenschaftlich einfach auch, nicht mehr in der Lage, das aufzuholen. Ja? Und wenn es allein nur das ist, dass ich den Kindern helfe, entwicklungsmäßig in ihrer ganzen mentalen, körperlichen Entwicklung etwas aufzuholen, habe ich Ihnen schon etwas mitgegeben, das Sie nie wieder verlieren?
Die Hälfte der Kinder kehrt nach der Krisenpflegezeit wieder zurück zu den leiblichen Eltern. Die andere Hälfte kommt zu Pflegefamilien. Cornelia Estela Haldrichs Zeit als Krisenpflegemutter ist mittlerweile 10 Jahre her. Warum sie aufgehört hat? Wegen Innocent. Ein Kind, mit dem alles anders wurde. Frau Haldrichs letzter Klient. Es ist der Oktober 2006, als zu Hause bei Familie Haldrich das Telefon läutet. Es geht um einen Säugling, 4 Wochen alt. Er liegt im Spital.
Er war eins von den Kindern, die nicht gebracht wurden, sondern die ich geholt habe. Und ich habe am Telefon schon gehört, dass die Mutter drogensüchtig war, also dass das Kind 4 Wochen jetzt medikamentöse Behandlung wegen einem Drogenentzug hatte im Spital. Ja. Und es war im Wilhelminenspital. Ich bin dann hingefahren, habe mich halt dort gemeldet, habe halt meinen Ausweis hergezeigt, habe gesagt, ich bin eben Dame vom Jugendamt, die das Kind holt. Damals war gerade aus irgendeinem Grund die Hölle los. Es hatte keiner wirklich richtig Zeit. Und eine Schwester hat mir dann nur gesagt, ja, den Gang da hinten und rechts und links und das zweite Zimmer und das erste Bett, das ist das Kind. Ich kann schon mal hingehen und ich kann das Kind schon mal fertig machen. Ich musste ja privat Gewand und alles mitnehmen. Ja. Also das Equipment, Kleidung, alles, das muss von mir als Krisenpflegemutter gestellt werden. Ja. Und da hat er gesagt, ja, Sie können schon einmal, ja. Und ich komme dann mit den Entlassungspapieren, wenn ich Zeit habe, aber. Ne. Und ich bin halt dann nach hinten gegangen und da waren zwei Kinderbetten in dem Zimmer, es waren zwei Säuglinge. Ne. Das Witzige war, er ist halt so seitlich drinnen gelegen und hat ihm nur so ein bisschen Kopf und ein bisschen so Schulterbereich gesehen und er hat geschlafen. Und ich schaue ihn so an und in dem Moment, er hat, obwohl man jetzt überhaupt nicht von einer Ähnlichkeit sprechen kann, aber er hat irrsinnig meinem Sohn ähnlich geschaut. Ja? Also irgendwie, ob das jetzt nur in meinem Kopf war, ja, oder ob das in dem Moment tatsächlich so war, irgendwie hat er in dem Moment so meinem leiblichen Sohn ähnlich geschaut. Und ich habe ihn halt dann rausgenommen, habe ihn halt begonnen zu wickeln und anzuziehen und so weiter. Ja. Dann hat meine Schwester eine Flasche gebracht, ja. Und hat gesagt, ja, ich soll ihm die, kann ihm die noch hier geben, weil sonst ist vielleicht zu lang, weil es wäre jetzt gerade seine Zeit. Dann habe ich mich halt hingesetzt und habe ihm die Flasche gegeben. Und in dem Moment muss ich sagen, das erste Mal in der Krisenpflege, also das war davor bei keinem Kind so, sind in mir unglaubliche Muttergefühle hochgeschnalzen. Ja? Und ich habe mir gedacht, oh je. Und da ist in mir irgendetwas passiert, was bei den anderen Kindern nicht so da war in der Weise. Und habe mich dann aber einfach dann für mich runter zur Ruhe geholt. Und ja, so richtig, was da los ist in dem Fall und was da letztendlich dahinter steht, habe ich bei diesem einen Mal relativ spät erfahren. Ich glaube, das habe ich erst 2 Wochen später so richtig dann mitbekommen, was da der Hintergrund von diesem Fall ist.
Innocent ist gerade einmal 4 Wochen alt und auf Heroinentzug.
Seine Mutter hat unter anderem Heroin genommen und Heroin verursacht in der Regel zwar keine Spätfolgen oder keine genetischen Veränderungen, wenn man so will, keine Schädigungen körperlichen, aber es verursacht einen unglaublichen Entzug. Ja, das kann man sich vorstellen, also das sind wahnsinnige Schmerzanfälle, also die Kinder haben unglaubliche Schmerzen, der ganze Organismus spielt verrückt. Die Kinder werden eben eine Zeit lang im Spital medikamentös behandelt. Das kann man sich so ähnlich vorstellen wie das Methadon-Programm. Ja, das geht natürlich nur eine Zeit, weil der Organismus ist ohnehin schon von dem Kind beansprucht und man kann das Kind jetzt nicht auf immer und ewig mit Medikamente zu pumpen. Das heißt, ab einem gewissen Zeitpunkt ist diese medikamentöse Behandlung abgeschlossen. Das war bei ihm mit 4 Wochen. Mehr ging nicht. Und er hatte unglaubliche Krampfanfälle. Das ist, kann man sich wie epileptische Anfälle vorstellen. Also der ganze Körper fängt sich zum Verspannen an. Er hat überhaupt nichts bei sich behalten. Also man hat ihm ein Flascherl gegeben. Eine Minute später kam es wieder hoch, ja, damit er überhaupt was im Magen hat. War man eigentlich den ganzen Tag damit beschäftigt, ihm ein Flascherl zu geben. Ja. Also das war schon sehr, sehr heftig für das Kind. Ja.
Und herausfordernd für die Krisenpflegemutter. Kein Haut-zu-Haut-Kontakt mit den Krisenkindern. Das war eine ihrer Regeln, um das Wiederloslassen für beide Seiten zu erleichtern. Bei Innocent half aber nur eines gegen die Schmerzen des Entzugs, Nähe.
Ich habe die ersten 7 Monate mehr oder weniger so halb sitzend geschlafen, weil das Einzige, er hat sehr stark in der Nacht auch immer Krampfanfälle gehabt und da habe ich ihm einfach auf meinen Bauch gelegt und massiert, ja, und das hat ihm einigermaßen über die Nacht geholfen. Ja. Mir hat es die Nacht genommen, aber im Nachhinein gesehen denke ich mir oft, neben meiner sonstigen Arbeit, also was ich jetzt für die Familie machen musste, meinen eigenen Kindern, wie habe ich das gestemmt eigentlich, ja, weil Nachtruhe sehr wenig vorhanden war, aber man entwickelt dann einfach irgendwo Kräfte und Energien, man denkt in dem Moment ja nicht nach, man tut einfach, das ist jetzt erforderlich, das Kind braucht das, ja. Und man denkt in dem Moment jetzt nicht wirklich nach, habe ich jetzt die Kraft dafür oder nicht, man tut es. Ja. Man hat nicht die Zeit nachzudenken, man tut es einfach.
7 Monate lang kämpft der kleine Körper Innocenz mit dem Drogenentzug.
Also man kann sagen, so mit Ende 7. Monat war das fast wie ein Kippschalter. Dass das fast von einem Tag auf den anderen vorbei war.
Wochen sind offiziell für Krisenpflege vorgesehen. Innocent bleibt ein ganzes Jahr.
Man hat dann doch nach einiger Zeit gewusst, dass dieser Fall entwickelt sich ganz anders als alle anderen Fälle. Und es gab auch eine gewisse Tendenz, wie dieser Fall ausgehen sollte. So was so die Idee wäre, wie er ausgehen sollte. Und ich habe für mich gewusst, das kann ich nicht gut heißen. Das war die Tendenz, dass er in einem Kinderheim untergebracht wird. Ja. Und das nicht in Österreich, weil seine Eltern keine Österreicher sind. Damit hat er auch keine österreichische Staatsbürgerschaft und damit ist automatisch, das hat es ja so schwierig gemacht, nicht nur die österreichische Behörde zuständig im Entscheidungsprozess, sondern eben auch die Behörde seiner Staatsangehörigkeit. Ja. Das machte das alles noch viel schwieriger, weil noch ein Koch mehr mitkocht bei der Suppe. Ich habe solche Fälle von Kollegen schon mitbekommen, ja. Also die sind nicht selten, die kommen immer wieder vor. Und habe gewusst, wie diese Fälle in der Regel ausgehen und habe für mich entschieden, dieser nicht. Die Problematik, ich kann jetzt wirklich nur vom Zustand damals sprechen. Die Länder, die das betrifft, ja, Ungarn, Slowakei, Rumänien, das sind so die klassischen Fälle, die damit gemeint sind, haben eigentlich keine wirkliche Unterbringungsmöglichkeit für Kinder unter einem Jahr. So dieses Krisenpflegesystem, überhaupt Pflegeelternsystem gibt es in diesen Ländern nicht. Ja. Und da gibt es wirklich nur die Unterbringung in einem Kinderheim. Jetzt haben sich so indirekt diese Länder zur Gewohnheit gemacht, wenn jetzt diese Beziehung, so eine Situation da ist, dass das Kind bei uns in Österreich untergebracht ist, dass sie die Abholung des Kindes rausziehen. Das wird immer verzögert und verzögert und verzögert. Da hat man halt sehr lange Behördenwege und so weiter, bis das Kind letztendlich ein Jahr ist. Und mit einem Jahr holt man das Kind. Weil jetzt haben wir eine Unterbringungsmöglichkeit. Und davor lösen wir das auf diese Weise. Und das ist furchtbar. Ja, wenn das Kind ein Jahr im häuslichen Verband war, das ist für das Kind furchtbar. Vor allem betrifft das ja diese Fälle ja Kinder, die man wirklich von der Geburt übernimmt. Ja. Und das heißt, das einzige Leben, außer das Leben im Bauch der Mutter, das sie kennen, ist das in der Krisenpflege. Dann reißt man das Kind mit einem Jahr aus dem Ganzen hinaus in ein Kinderheim, was schon in Österreich katastrophal wäre, obwohl die Bedingungen der Kinderheime ganz andere sind als wie in diesen Ländern. Also er ist sowieso schon mit einem Rucksack ins Leben gegangen. Ja. Und ich habe gewusst, wenn man ihm den Rucksack des Kinderheimes im Ausland auch noch umhängt, dass das war für mich einfach keine Option. Ich habe da wirklich versucht mir da wirklich Möglichkeiten jetzt für ihn zu überlegen und nicht, was will ich, sondern was wäre für dieses Kind gut. Ja.
Cornelia ist Ella Haltrich, entscheidet sich dafür, aus der Krisenpflegeschaft auszusteigen. Heute ist Innocent 10 Jahre alt und ihr drittes Kind.
Er wird jetzt September 2017 wird er 11 Jahre alt. Ja. Und ist also das ist natürlich klar, wenn es jetzt irgendwelche offiziellen Dinge sind, dann wird das kommuniziert, dass er nicht mein leibliches Kind ist, dass er ein Pflegekind ist. Aber ansonsten, da ist null Unterschied. Wir sagen immer, er ist unser Paradiesvogel. Ja. Er ist ein so buntes Kind. Er ist ein Kind mit so vielen Facetten. Sicher auch durch seine ganze Konstellation, durch seine ganze Herkunft, durch seine ganze Geschichte, die ja zu ihm dazugehört. Ja. Der auf der einen Seite ein riesengroßes Herz hat und wahnsinnig sensibel ist, auf der anderen Seite auch eine sehr starke Persönlichkeit hat und das mitunter auch sich mit einem starken Egoismus zeigt, den man da oder dort einmal so ein bisschen justieren muss, damit er sich nicht selber im Weg steht. Also er ist so wahnsinnig bunt, sage ich jetzt einmal. Ja.
Ihre Zeit als Krisenpflegemama hat Cornelia Estella Haltrichs Familie verändert. Ein Sohn ist dazugekommen, ein anderes Familienmitglied hingegen gegangen.
Ich sage jetzt einmal, mein Mann ist inzwischen mein Ex-Mann. Wo das aber jetzt natürlich jetzt falsch wäre zu sagen, das Projekt ist der Grund, dass diese Ehe in die Brüche gegangen ist. Das ist sicher nicht korrekt. Da gehören viel mehr Aspekte dazu. Aber letztendlich hat das Projekt einfach auch wahrscheinlich ihm für sich selbst auch, ja, und auch mir irgendwo gewisse Facetten gezeigt, über die man halt begonnen hat nachzudenken. Ja. Ich würde schon sagen, über dieses Projekt hat sich sehr stark gezeigt, dass für mich das Leben mit Kindern und Familie und generell Familienleben sehr wichtig ist. Und die Priorität bei meinem damaligen Mann anders gelagert war, sage ich jetzt einmal. Ja. Das hat dieses Projekt vermutlich schon ein bisschen zutage gebracht. Ja.
Und wie hat sich das Projekt auf ihre beiden Kinder ausgewirkt? Isabella, die heute 19 ist, und Philipp, 21 Jahre alt?
Also sehr oft waren meine Kinder der erste Rettungsanker für die Kinder. So der erste kleine Punkt, dass diese Kinder begonnen haben, vor allem die Größeren, also damit meine ich so die 1,5-Jährigen, dass die begonnen haben, ein bisschen aufzumachen, waren sehr oft meine Kinder. Ja. Die wahnsinnig sensibel und wahnsinnig liebevoll mit ihnen umgegangen sind, keinerlei Berührungsängste hatten. Ja. Man hat so viele neue Facetten kennengelernt von sich und von den Mitgliedern seiner Familie. Ich habe einfach da gemerkt, weil für mich ist Menschlichkeit und soziales Denken, soziales Miteinander umgehen, das sind für mich sehr wichtige Eckpfeiler meiner Erziehung auch. Also das heißt, das haben die Kinder einfach erziehungstechnisch immer von mir mitbekommen. Aber etwas, das ich jetzt lebe aus Gewohnheit, weil es mir die Erziehung gelernt hat, oder etwas, das ich lebe, weil es tief in mir drinnen ist, sind zwei verschiedene Dinge. Und ich habe durch dieses Projekt gemerkt, wie tief das in meinen Kindern drinnen ist. Also ich habe meine Kinder so sehr als soziale Menschen, als soziale Persönlichkeiten, als soziale Seelen kennenlernen dürfen, sage ich jetzt ganz bewusst dürfen, ja. Meine Kinder haben dadurch sozial auf jeden Fall unglaublich profitiert aus diesem Projekt, weil sie einfach gelernt haben, die Welt kann auch anders ausschauen. Es gibt Menschen, die brauchen unsere Hilfe, ohne Wenn und Aber. Da muss man einfach da sein, da muss man seinen eigenen Egoismus, seine eigenen Bedürfnisse, seinen eigenen meistens oft sogar unnötigen Luxus einfach hinten anstellen und sagen, okay, da ist jetzt jemand, der braucht dich, ja, der braucht uns, dem können wir was geben, was uns leicht fällt, dem Menschen zu geben. Und das haben die Kinder sicher daraus gelernt und vor allem in sich auch wahrscheinlich entdeckt.
Sohn Philipp möchte beruflich in die soziale Richtung gehen, erzählt die 49-jährige Mutter.
Die Tochter geht mehr in die publizistische Richtung, also die studiert jetzt in der Richtung, ist aber trotzdem, so wie ich sie in ihrem Umfeld wahrnehme, in ihrem Freundeskreis wahrnehme, wie ich sie auch mit ihrem Bruder wahrnehme, ein sehr sozialer Mensch, also die einfach sehr mitdenkt, die sehr reflektiert.
Und Sohn Innocent? Durch die Heroinsucht seiner leiblichen Mutter ist der 10-jährige sie beeinträchtigt. In der Schule arbeitet er mit Lesegerät und mit Erfolg. Innocent ist jetzt in der 4. Klasse Volksschule. Ein Schulwechsel steht an. Bald schon geht er aufs Gymnasium.
Ich bin einfach in einer Art und Weise aufgewachsen und in ein Leben hineingeboren, das ganz normal ist. Also ich bin jetzt weder sehr mächtig, noch bin ich sehr reich oder sonst was in der Richtung, ja. Und mir war relativ schnell klar, ich kann jetzt nichts Großes bewegen in der Welt, ja, weil ich bin eine Ameise von vielen. Mir war es aber immer wichtig, in meinem kleinen Umfeld etwas zu bewegen, ja, und so dieses vor seiner eigenen Haustür ordentlich zu kehren. Und ich denke mir, weil ich wirklich aus tiefstem Herzen daran glaube, wenn ich dafür sorge, dass die Menschen in meinem Umkreis, in meinem Umfeld, sei es jetzt meine Familie, meine Kinder, meine Freunde, auch meine Arbeitskollegen, Menschen, mit denen ich arbeite, also wirklich Menschen, die irgendwie mit mir zu tun haben, wenn ich dazu etwas beitrage, dass diesen Menschen gut geht, dass diese Menschen sich wohlfühlen, dass ich nicht wegschaue, wenn irgendwo Missstände da sind, wenn irgendjemand Hilfe braucht, dann denke ich, mache ich auch schon sehr viel. Und ich glaube einfach daran, wenn viele Menschen das machen würden, ergibt das aus vielen kleinen Puzzlesteinen ein großes Bild. Und unter diesem Aspekt glaube ich einfach an das Gute und glaube ich an den Frieden, so blöd es klingt, in den heutigen Zeiten.